Sie hören Radio aus der Nachbarschaft, Fölock Iserlohn.
Im zweiten Teil des mitgeschnittenen Vortrags Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern informiert Reinhard Wilke, dass Täter bereits im Vorfeld ein immer engeres Beziehungsgeflecht knüpfen, in das sie ihr zukünftiges Opfer verstricken.
Zum Beispiel Kontakt zu den Eltern bedeutet Nähe zum Opfer und die Eltern reagieren dann, ja, so ein sympathischer Mann, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ein Fall hat es gegeben, da war der Täter, der das Mädchen schwer sexuell missbraucht hat, der Patenonkel. Und nachdem dieser Missbrauch feststand, hat sich die Mutter als allererstes, obwohl das schon zurücklag, eine Zeit lang, als allererstes daran erinnert, dass der Patenonkel ihrer Tochter, als sie 9 Jahre alt war, eine eng anliegende Lederhose zum Geburtstag geschenkt hat. Und die Mutter hat damals zu dem Patenonkel gesagt, ich nenne den jetzt mal Gerd. Gerd, was machst du da denn? Du weißt doch ganz genau, dass die Kürze schon wieder rausgewachsen ist aus der Hose. Nein, mein Patenkind ist mir nicht zu teuer. An dieses Geschenk hat sich die Mutter als allererstes erinnert, als der Missbrauch feststand. So, der nächste Punkt. Täter kommen aus dem sozialen Nahraum oder eben aus der Kernfamilie. Und ich möchte Ihnen jetzt auch nochmal ein Beispiel aus der Praxis nennen, um Ihnen deutlich zu machen, ja, wie schwer das ist. Es wird ja auch immer schnell über Jugendämter gelästert und geschimpft. Wenn der Missbrauch feststeht, ist es einfach. Aber das im Lebensalltag zu registrieren, ist unheimlich schwer. Hintergrund war, und jetzt versetzen Sie sich mal in die Situation der Mutter. Die Mutter hatte ihre Tochter bei ihrem Schwiegervater abgegeben, am irgendeinem Novembertag, Sauwetter draußen, hat geregnet ohne Ende, kam dann mit 2 Einkaufstüten und hat das Kind wieder abgeholt von seinem Großvater. Und als die beiden dann endlich zu Hause waren und die Mutter da mit ihrem nassen Trenchcoat stand, hat sie das Kind gefragt, wie war es denn bei Opa? Und das Kind hat gesagt, ja, wir haben wieder Faule gespielt. Das Märchen. Und dann hat die Mutter gesagt, ja, ist doch dein Lieblingsmärchen. Und dann hat die Kleine gesagt, ja, Mama, immer Frau Holle. Ja, aber Opa tut dir doch einen Gefallen damit. Zweiter Versuch des Kindes. Und dann sagte das Kind noch, ja, und dann hat es Frau Holle wieder schneien lassen. Ja, Manuela, das weißt du doch, wenn Frau Holle die Betten nicht schüttelt, dann fällt auch kein Schnee. So, das war jetzt im Nachhinein der 3. Anlauf des Kindes, sich seiner Mutter zu offenbaren. Und die Mutter hat diese Signale nicht wahrgenommen. Und das ist jetzt keine Kritik. Wenn sowas im Lebensalltag passiert, das ist schwer. Wer denkt denn gleich an sexuellen Missbrauch? So, nachdem sich das Kind dann massiv verändert hatte und therapiert worden ist, kam heraus, dass das Kind den Großvater immer mit der Hand befriedigen musste. Und der Samenerguss war dann der Schneefall der Frau Holle. Und das sind Dimensionen, wenn man auf solche Sachen im Alltag, wenn man Stress hat, die Mutter kam vom Einkaufen und Sauwetter und endlich sind wir zu Hause im Trocknen, also kein Vorwurf, das ist schwer, das so dann zu interpretieren. Und der nächste Punkt hier, Täter sind häufig Menschen, die viel Zeit mit Kindern verbringen, deren Verhalten kennen und vielfältige Abhängigkeiten schaffen. Geschenke, kleine Geheimnisse, besondere Bevorzugung. Ich habe sogar von einem Fall gehört, da war ich aber nicht eingebunden. Wir haben solche Fälle anonymisiert im Netzwerk immer besprochen. Also da waren dann auch Fälle von Beratungsstellen bei, wo man selbst nicht eingebunden war. Da gab es einen Fall, da hat ein kleines Mädchen von einem erwachsenen Mann als, weiß ich jetzt nicht mehr, Geburtstag, Namenstag, Weihnachtsgeschenk, ein Fläschchen Chanel Nummer 5 gekriegt. Jetzt kann man natürlich sagen, typisch Mann, hat keine Ahnung, ne? Das ist kein Parfüm für ein kleines Mädchen. Aber auch da ist es schwer, auf den wahren Hintergrund zu kommen. Es ist nicht einfach. Nächster Punkt, der Täter testet in kleinen Schritten die Reaktion des Kindes durch zufällige Berührungen, Witze oder Hilfestellungen beim Sport. In der Regel werden Mädchen und auch Jungen von Pädosexuellen gesucht, die dem Alter entsprechend über ein schwaches Selbstbewusstsein verfügen. Also wenn ich jetzt die Hilfestellungen beim Sport nehme, das kann ja mal passieren. Wenn man jetzt als Turntrainer Hilfestellung leistet, kann es ohne böse Absicht passieren, dass man das Kind mal an einer Stelle anfasst, wo es unangebracht ist. Dann entschuldigt man sich. Das registriert auch das Kind. Wenn das aber immer wiederholt passiert, dann kommt dem Kind das komisch vor. Aber das Kind erkennt, es ist wohl Absicht. Wenn das Kind sich dann nicht äußert, indem es zum Beispiel sagt, nein, ich möchte das nicht, dass Sie mich im Genitalbereich, an der Scheide am Po oder wo auch sonst anfassen? Wenn es das nicht sagt, dann interpretiert ein Täter das als Schwäche und geht davon aus, dass das Mädchen nichts unternimmt und dem Alter entsprechend kein Selbstbewusstsein hat. Ich habe mal eine Teilnehmerin bei einer Veranstaltung dabei gehabt, die hat an dieser Stelle gesagt, und ich fand das eigentlich ganz schön formuliert, die hat gesagt, ich hätte das erduldet, als Kind jetzt. Das braucht kein Kind erdulden. Und um Ihnen jetzt mal so einen Eindruck zu verschaffen, was so unterwegs ist, wenn man da so beruflich und jetzt als Trainer auch so mit zu tun hat, das sind andere Welten, das sind andere Dimensionen. Ich weiß nicht, ob Sie das erkennen, das ist ziemlich hell. Das ist ein Buch von einer Elke Jönsen. Die war Leistungssportlerin, hat auch in der deutschen Nationalriege, Nationalmannschaft im Turnen, mitgeturnt, ist also Studienrätin in Kiel, 1957 geboren. Die hat also dieses Buch geschrieben, Intervention beim sexuellen Missbrauch. Und in diesem Buch, und das will ich Ihnen jetzt nochmal versuchen deutlich zu machen, was draußen so los ist, in diesem Buch berichtet sie über sexualisierte Gewalt im Sport und zitiert einen Bundestrainer, den sie namentlich nicht benennt. Dieser Bundestrainer hat gesagt, und ich beginne jetzt, das Verhältnis Trainer-Sportlerin kann erst dann richtig leistungsfördernd sein, wenn es in der Grundstruktur dem des Zuhälters zur Prostituierten entspricht. So, das sagt ein Bundestrainer. Das ist eine männliche Person, die die weibliche Person trainiert. Also ich mache mir gar nichts weiteres ausdenken. Aber so eine Formulierung gegenüber jungen Frauen, ne, das hat schon eine Dimension. Das soweit zum Sport. Der nächste Punkt wäre also, Täterstrategie ist auf die Verschwiegenheit des Opfers ausgerichtet. Erpressungsmethoden, wie wenn du das deinen Eltern erzählst, werden sie ganz böse werden, dass du mitgemacht hast. Deine Mutter wird krank oder dein Kaninchen stirbt und solche Sachen. Das ist auch heute noch so. Die Täterstrategien werden aber raffinierter. Und ich nenne Ihnen jetzt eine Strategie, die ja im Grunde genommen so schockierend ist, wie ich mir das vorher eigentlich selbst noch nicht ausmalen konnte. Ich warne Sie vor. Und zwar war die Konstellation so, dass Ausgangspunkt ein Geschwisterpärchen war. Die waren aber inzwischen erwachsen. Der Junge des Geschwisterpärchens, also jetzt Mann, war mit seiner Schwester auf dem elterlichen Bauernhof groß geworden. Der Sohn hat dann den elterlichen Hof übernommen. Seine Schwester hat einen anderen Bauern geheiratet, der den Hof seiner Eltern übernommen hat. Also ländlicher Bereich. Wenn die Mutter mal die Tochter nicht beaufsichtigen konnte und auch sonst keiner da war, bei Erledigungen oder was auch immer, dann hat sie ihre Tochter zu ihrem Bruder gebracht. Und wenn sie die Tochter wieder abgeholt hat, hat sie genauso wie bei dem einen Beispiel gerade gefragt, und wie war's? Ja, dann hat die Tochter erzählt und hat dann am Ende dann gesagt, wieder ein willkürlicher Name. Ja, und dann hat Onkel Sven mit mir noch den Trecker in die Scheune gefahren. Alltäglicher Vorgang am Bauernhof. Also hat die Mutter gesagt, ja, so prima. Hoffentlich hat er aufgepasst, dass du nicht runterfällst. Bin ich runtergefahren. Dann war das Thema erledigt. Auch hier war das so, dass sich das Kind massiv verändert hat, sehr auffällig wurde. Und ich meine, es wäre der Kinderarzt gewesen, der Mutter geraten hat, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Das hat sie dann gemacht, das Kind ist therapiert worden. Das Kind war Missbrauchsopfer, also ein Fall von schwerem sexuellem Missbrauch. So, und was war letztendlich passiert? Der Täter, der Bruder der Mutter, hat das Kind, das Mädchen, vaginal missbraucht und hat bei den Missbrauchsvorgaben immer zu dem Kind gesagt, und jetzt müssen wir noch den Trecker in die Scheune fahren. So, und genau das hat das Kind der Mutter mitgeteilt und sich Hilfe erhofft, logischerweise. Also Täter sind flexibel. Die denken sich neue Strategien aus. Wenn Täter feststellen, dass ihre Strategien bekannt sind oder bekannt geworden sind oder durchschaut worden sind, ist es in der Regel so, dass die ihre Strategien wieder ändern. Und den nächsten Punkt haben wir auch besprochen, das haben wir am Anfang gesagt mit der Videokassette, dass den Kindern eine Mitschuld gegeben wird oder suggeriert wird. Und eine Mitschuld gibt es nicht. Die gibt es bei allen Sexualstraftaten nicht. Das möchte ich in dem Zusammenhang auch nochmal erwähnen. Auch Opfer von Vergewaltigungen haben keine Mitschuld daran. Also die Schuld liegt immer beim Täter. Dann Stärkung des Selbstbewusstseins. Kinder sollen sich gegen kleinere Übergriffe zur Wehr setzen. Sagen, ich möchte das nicht. Das ist ganz wichtig. Und das Kind muss lernen, dass es Nein sagen kann. Das ist wichtig. Ich habe graue Haare gekriegt. Was da alles unterwegs ist zu Hause bei den Eltern. Ich meine jetzt nicht die Anwesenden, Aber wer viel mit Eltern zu tun hat, das ist jetzt nicht böse gemeint, es gibt auch andere Eltern, aber es trifft leider auch viele zu. Dann kann man über Eltern sagen, das ist jetzt eine Verallgemeinerung, wo ich immer vorwarne, auch jetzt. Aber wenn man jetzt sagt, so wie Eltern in der Regel ticken, wenn man die jetzt in eine Gruppe steckt, ich formuliere jetzt im Konjunktiv, dann könnte man sagen, dass Eltern in der Lage sind, Probleme zu erkennen. Aber sie sind nicht in der Lage zu erkennen, wenn sie Teil des Problems sind. Das schaffen sie nicht. Dann ist die Lehrerin schuld, alles möglich. Das ist, für Eltern ist das schwer. Stärkung des Selbstbewusstseins. Ich will jetzt nur mal ein Beispiel nennen. Das sind immer so Ereignisse gewesen, das ist jetzt nicht übertrieben, wenn ich das sage, das erschüttert mich. Das erschüttert mich wirklich. Nicht nur, weil ich selbst drei Töchter habe, sondern wie sowas überhaupt praktiziert werden kann. Ich war im Büro und dann kam ein Kollege zurück, der hatte eine Radfahrprüfung abgenommen in der Grundschule, Klasse 4. Und sprach mich an und sagte Reinhard, ich habe heute was erlebt, müssen wir mal drüber reden. Und dann erzählte der, das muss ich jetzt vorausschicken, die Kinder machen in der 4. Klasse die theoretische Prüfung. Wer die Prüfung bestanden hat, darf auch die praktische machen. Er wollte jetzt vermeiden, vor der Klasse jetzt zu sagen, das eine oder andere Kind ist bei der Prüfung durchgefallen. Also hat er sich das so für sich geregelt, indem er gesagt hat, ich nehme den theoretischen Bogen. Wer bestanden hat, der findet da drin seinen Fahrradführerschein. So nennen die Kinder das. So, dann hat er die Kinder aufgerufen, hat denen den theoretischen Bogen ausgehändigt. Und er sagte, da saß in der ersten Reihe ein kleines Mädchen, ganz zierlich, und kriegte dann auch seinen Bogen. Hat den Bogen aufgeschlagen, war kein Führerschein drin. Dann hat es so in sitzender Stellung mal links und nach rechts geguckt. Auf der Erde lag auch keiner. Und dann ist das Mädchen aufgestanden, hat unterm Tisch nachgeguckt. Da lag auch keiner. So, dann hat sie irgendwann begriffen, bist durchgefahren. So, dann hat das Mädchen angefangen zu weinen. Der Kollege hat das damals so beschrieben. Da spritzte das Wasser aus den Augen, sagt er, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Der ganze Tisch war nass. Und die Freundin, offensichtlich eine Freundin, die neben mir saß, die hat gleich größtes Verständnis gezeigt, die fing auch noch an zu weinen, obwohl sie den Bogen noch gar nicht bekommen hatte. So, und dann hat der Kollege versucht, dieses Mädchen aufzubauen und hat zu dem Mädchen, ich nenne die jetzt mal Christina, hat zu dem Mädchen gesagt, Christina, da brauchst du jetzt nicht weinen. Du kannst eine Nachprüfung machen und selbst wenn du den Führerschein nie bekommen würdest, kannst du trotzdem ohne den Führerschein aufs Gymnasium wechseln, hat das alles so aufgezählt und hat dann zu dem Mädchen gesagt, und außerdem kannst du Sachen sicher gut, die andere nicht so gut können. Zum Beispiel Rollstuhl fahren oder malen. Und dann hat das Mädchen hochgeguckt, hat geschluchzt, hat den Namen des Kollegen genannt. Nein, Herr Schmidt, ich kann nur Sachen, die man fürs Leben nicht braucht. So, das ist kein Satz eines 10-jährigen Mädchens. Das hat irgendein Erwachsener zu ihr gesagt. Und ich fürchte nicht das erste Mal. Jetzt stelle ich mal ganz bewusst die Frage, wie soll aus dem Mädchen mal eine selbstbewusste Jugendliche oder eine selbstbewusste Frau werden? Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die wird immer ohne Selbstbewusstsein sein. Und es hängt auch nicht ab von der Zensur. Ich habe also Mädchen gesehen, waren komischerweise immer Mädchen, wird aber zufällig gewesen sein, dass ein Mädchen weinend aus der Schule nach Hause ging und ich die Lehrerin gefragt habe, warum weinst du denn? Ja, die hat nur eine 2- geschrieben. Ja, ich sage, was heißt denn nur? Ist doch eine gute Zensur. Nee, die Eltern sind Akademiker, die wird Stress zu Hause kriegen jetzt. So, hallo, das kann doch wohl nicht wahr sein. 2-. War ich immer stolz drauf, wenn ich die hatte. Nächster Punkt, nein, auch im privaten Bereich akzeptieren. Immer natürlich dem Alter entsprechend. Also ein 3-jähriges Kind bestimmt nicht mit, wohin in Urlaub gefahren wird. Das fährt mit, zum Beispiel. Aber so Situationen, und da erinnere ich mich an eine, bei uns im Familienkreis, Familienfeier, ich weiß nicht, wie alt Sabrina damals war, die hatte normal ihre Mahlzeiten zu sich genommen, nachmittags ein Stück Torte gegessen. So, und das war jetzt irgend so eine Torte. Da war in der Mitte Marzipan und meine Schwiegermutter, die sagte damals zu Sabrina, ach guck mal, das bisschen kannst du doch auch noch essen. Und indem sie das zu ihr sagte, nahm sie den Tortenheber und legte das bei Sabrina auf den Teller. Und Sabrina guckte so und sagte, nein, ich bin satt. Ja, ich sag, jetzt ist doch, guck mal, das ist doch zwei Gabeln, dann ist das so weg. Ja, ich sage, Sabrina hat gesagt, sie ist satt, sie möchte es nicht. Ja, aber das kannst du dann nicht mehr einfrieren. Nee, dann isst du es doch. Nee, ich bin seit, ja, ist das Sabrina auch. So, das haben wir mehr oder weniger, ja jetzt nicht extrem lange, aber bis zum Exzess durchgezogen. Sabrina hat Nein gesagt. Und das meine ich mit Nein, dem Alter entsprechend. So, wenn sie satt ist, ist sie satt, basta. Und Sabrina hat mit meiner Unterstützung das Nein dann durchgesetzt. Und dann war sie stolz wie Oscar. Und solche Erlebnisse müssen die Kinder haben, dass ihr Nein akzeptiert und respektiert wird. Das ist ganz wichtig. Jetzt kommen wir nochmal zum wunden Punkt. Und das ist der erste Hilfsansatz, um das, was ich Ihnen im ersten Teil der Veranstaltung geschildert habe, besser machen zu können. Sexualerziehung. Alle Fachleute, alle, ich kenne keinen, der eine andere Meinung vertritt, sagen heute, dass die Kinder mit der Einschulung, also mit 6 Jahren, dahingehend aufgeklärt sein sollten, dass sie die Geschlechtsorgane richtig benennen können und möglichst auch wissen, wie ein Kind gezeugt wird. Das reicht. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes da hinzu. Wenn das Kind so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, aufgeklärt ist, dann hat das den ganz, ganz, ganz großen Vorteil. Und da kippt die Situation nämlich, dann ist das Kind formulierungssicher. Und wenn ein solches Kind aufgeklärt gewesen wäre, hätte es nicht gesagt, ich habe mit Opa wieder Frau Holle gespielt, dann hätte die gesagt, ich musste Opas Penis in die Hand nehmen. Dann wären der Mutter aber die Tüten aus der Hand gefahren. Bei dem anderen Fall hätte das Mädchen gesagt, Onkel Sven hat seinen Penis in meine Scheide gesteckt. So sind die Versuche, weil die Kinder nicht formulierungssicher waren, weil sie da in einem Bereich sind, den sie nicht kennen und auch nicht wissen sollen, wie sie das erklären, dann solche Mittel und Wege wählen, wie ich sie vorhin beschrieben habe. Wenn sie aber formulierungssicher sind, dann können sie sich auch gegenüber Vertrauenspersonen so outen. Und jetzt bitte noch eine ganz, ganz große Bitte, was die Jungs angeht. Für die gilt das auch mit dem Nein sagen, nicht nur für Mädchen, ne, also für alle Kinder. Aber ich habe das Gefühl, dass bei den Jungen häufiger Kosenamen für das Geschlechtsteil gewählt werden als bei den Mädchen. Ich habe in der Jugendarrestanstalt einmal was gehört, da sagte ein Mädchen, ihre Mutter hätte immer von Momo gesprochen. Ich habe einen Jungen erlebt, der war am Boden zerstört, wirklich am Boden zerstört. Da war ich zur Gewaltprävention in einer Grundschule. War etwas eher da, hat mit der Lehrerin noch eine Zeit der großen Pause im Lehrerzimmer verbracht. Dann ertönte die Pausenglocke, dann bin ich mit der Lehrerin raus und die Kinder kamen alle vom Schulhof ins Gebäude gerannt. Da fiel mir gleich einer auf, der hatte knallrote Augen, war am Heulen und hatte sich noch gar nicht richtig beruhigt. Dann habe ich versucht, auf dem Weg so den ersten Kontakt zu den Kindern herzustellen und habe dann die blöde Frage gestellt, was ich in dem Moment aber nicht absehen konnte. Na, was habt ihr denn gerade gehabt? Ich hätte es nicht machen sollen. Ja, Sexualkundeunterricht. Und dann habe ich so gesagt, so beiläufig, oh, das war aber spannend. Und dann kam einer, der war aufgeklärt. Der sagte, Herr Wilke, wusste ich alles schon. Und dann meldete sich der Klebs, der am Heulen war, und sagte zu mir, Herr Wilke, das war gar nicht schön. Ich sage, warum war das denn nicht schön? Nein, das war nicht schön. Ja, ich sage, was ist so ein Grund? Ja, richtig aufgeregt, jetzt nenne ich wieder einen willkürlichen Namen. Frau Müller hat gesagt, alle Jungen haben Penis. Dann guckt er mich ganz erwartungsvoll an. Ja, so ist doch so. Nein. Wie, ich sage, nein. Nein, ich nicht. Ja, ich sage, natürlich, nein. Der war richtig. Fing wieder an zu heulen. Ja, ich sage, du musst doch, nein, ich habe keinen Penis. Ich habe einen Denzel. Ja, das hatte ich auch noch nicht gehört. Nachdem ich mein Training da mit den Kindern absolviert hatte, Gewaltprävention, kein Sexualthema, habe ich die Lehrerin gefragt. Ich sage, nimm mir jetzt mal wieder Müller. Ich sage, Frau Müller, habe ich das richtig verstanden? Denzel? Ja. Ich sage, Herr Wilke, ich habe nur so einen Verdacht. Ja, ich sage, und, könnten Sie mir den mal mitteilen? Ja, ich weiß, die Mutter ist bei uns in der Schulpflegschaft tätig. Ich weiß, dass die ein großer Fan von Denzel Washington ist. So, der kleine Knirps, der hatte das Gefühl, er käme vom anderen Stern. Der gehörte hier nicht hin. Und das Komische dabei ist, den Fall, den ich jetzt geschildert habe, den hat auch in einer Veranstaltung die Gisela Braun geschildert. Da ist auch eine Fachfrau. Wir haben das nicht voneinander abgekupfert. Das sind zwei unterschiedliche Fälle. Jetzt aber, das muss ich auch einschränkend sagen, jetzt aber Rückschlüsse auf die Fangemeinschaft des Denzel Washington zu ziehen, wäre eine Interpretation. Ich glaube nicht, dass sie richtig wäre. So, also, Sexualerziehung. Ganz, 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 ganz wichtig. Wie gesagt, Geschlechtsorgane richtig benennen können, reicht schon aus. Dann sind die Kinder formulierungssicher und tun sich leichter, sich Vertrauenspersonen zu offenbaren. Sexuelle Gewalt an Mädchen. Etwa 3/4 der Opfer von sexueller Gewalt sind Mädchen. Warum? Der erste Punkt macht Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen. Brauchen wir nicht über diskutieren, ist immer noch da. Zweitens, Das Nein von Frauen und Mädchen zählt nicht viel, wird im Gegenteil von Männern immer noch als eigentlich Ja interpretiert. Auch da gibt es jede Menge Beispiele. Ich nenne Ihnen jetzt eins. Da war ich mit meiner Frau Silvester beim befreundeten Ehepaar, neben anderen Paaren noch. Und am Feuerwerk hatte mein Kumpel da Radio eingeschaltet und dann lief da so ein Hitmix. Und ich bin kein guter Tänzer, das weiß meine Frau auch. Beim zweiten Lied war aber schon Schluss. Weil da kam ein Lied und wenn man so in der Prävention arbeitet und sich auch bemüht, in der Prävention zu leben, kann man eigentlich nie abschalten. Aber man muss auch in der Prävention leben, sonst wäre man nicht authentisch. So, und dann lief ein Schlager, ich habe extra nachgeguckt, von einem Schlagersänger namens Gigi Anderson. Und das war ein Lied, das hatte zum Refrain immer die Textzeile, Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du. Da hat Wilke sofort aufgehört zu tanzen, hat meine Frau auf diesen Mist aufmerksam gemacht. Meine Frau sagte nur, Schatz, wir feiern Silvester, ja, aber das ist so typisch. Nein heißt Ja, wenn man lächelt, so wie du. Nein heißt Nein. Ist eigentlich nicht schwer, ne? Der nächste Punkt, Frauen haben Probleme, ihre Grenzen klar und deutlich zu schützen. Ich habe aufgeführt, Frauen lächeln noch, wenn sie sich längst bedroht fühlen, flüstern leise, wenn ihnen schon längst und Schein zumute bleiben und so weiter und so weiter. Wer jetzt auf die Erziehung von Mädchen einwirkt, bitte ein ganz dringender Appell von meiner Seite. Sorgen Sie endlich dafür, dass die Mädchen und später als erwachsene Frauen einen Schritt nach vorne machen. Es hat sich von dem, was ich in meinem Beruf kennengelernt habe, nichts geändert. Wir haben inzwischen einen Paragraphen häusliche Gewalt. Da können Sie jeden Kollegen im Einzeldienst fragen. Dann ruft der Herr Müller an bei der Polizei und sagt, schicken Sie mal einen Wagen vorbei, der Herr Schmidt schlägt seine Frau. Und dann fahren die Kollegen dahin, betreten die Wohnung des Ehepaares, sind nicht Zeuge des Vorfalls gewesen, müssen also fragen, was ist passiert. Und es ist immer noch so gut wie die Regel, dass dann da eine Frau steht, mit Tränen in den Augen, verheultem Gesicht, ein Hämaton an der Backe und sagt, nix, ist alles in Ordnung. Das kann nicht sein. Versuchen Sie, wenn Sie Mädchen haben, darauf einzuwirken, dass das in dieser Generation sich mal ändert. Frauen haben immer, das ist so meine Erfahrung, das ist eigentlich der Part in der Ehe, der immer versucht, die Ehe so zusammenzuhalten. Ich kenne viele Frauen durch die Trainings, die geschlagen worden sind und sich nach 20 Jahren entschlossen haben, sich scheiden zu lassen. Bis dahin haben sie das ertragen, weil sie immer geglaubt haben, sie könnten ihren Mann ändern. Nein, sind auch Wiederholungstäter. Nach 20 Jahren sind sie zu dem Ergebnis gekommen, ich habe 20 Jahre meines Lebens verschenkt. Ja, so ist es. Jeder Mensch hat ein Selbstwertgefühl. So, wenn das Selbstwertgefühl verletzt ist, dann muss man das gedanklich überprüfen. Und wenn ich geschlagen werde, ist das so eine erhebliche Verletzung. Und ein Mann, der einmal geschlagen hat, wird immer wieder schlagen. Da liegen unterschiedlich lange Zeiträume zwischen, aber wird es immer wieder tun. Und das muss man nicht erdulden. Und bei den Mädchen sorgen Sie bitte dafür, dass die in der nächsten Generation mal einen Schritt nach vorne machen. Seien Sie bitte so eingestellt, dass Sie diese Mädchen groß werden lassen und die Mädchen selbstbewusster sind. Es kann nicht sein, dass eine Frau geweint hat, ein Hämatom im Gesicht hat und sagt, es ist alles in Ordnung. Das hat jetzt mit sexuellem Missbrauch nichts zu tun. Aber wenn man jetzt die Gruppe der Frauen, so wie die Frauen in der Regel ticken, wenn man die jetzt mit der Gruppe der Männer vergleicht, wie die Männer in der Regel ticken, dann gibt es zwischen den Männern und den Frauen Riesenunterschiede. Ja, man könnte im Grunde genommen sagen, wenn man das jetzt oberflächlich betrachtet, dass Frauen die besseren Menschen sind. Wenn man jetzt sich so ein Meer vorstellt, das 300 Meter tief ist, oben an der Wasseroberfläche ist so die erste Unterscheidung. Und es geht immer mehr ins Detail, je weiter man runterkommt. Und dann wäre die erste Unterscheidung, die man eigentlich immer feststellen kann, wenn man die Kenntnisse besitzt, dass Frauen sich, ich formuliere das jetzt so vorsichtig, sich in der Regel, es gibt auch Ausnahmen, aber dass Frauen sich in der Regel über ihre Persönlichkeit definieren. Das ist bei Männern anders. Männer definieren sich in der Regel über einen Status. Das kann sein, dass der 18-Jährige sagt, ich fahre BMW. Das ist ein Status. Status kann aber unterschiedlich sein. Aber das ist sehr auffallend. Das ist wirklich auffallend. Wenn man diese Kenntnisse besitzt, es fällt einem auf. Auch das Helferverhalten von Männern ist ganz anders als von Frauen. Frauen helfen in der Regel opferorientiert. Die holen das Opfer aus der Situation raus. Und Männer helfen in der Regel täterorientiert. Die gehen an den Täter dran. Die sagen, ey du Arsch, lass das. und helfen nicht, sondern verschlimmern die Situation, weil sie neben dem bestehenden Konflikt, zu dem sie gehen und dann einschreiten, noch einen zweiten aufmachen, nämlich zwischen dem Täter und ihm. Also Frauen sind anders und dürfen eigentlich stolz darauf sein, dass es so ist. Nur sorgen Sie bitte dafür, wenn Sie mit Mädchen zu tun haben, bringen Sie die nach vorne. Als letzter Punkt noch, brave Mädchen sind leichte Opfer. Ich habe es ja schon angesprochen. Dem Alter entsprechend selbstbewusste Kinder scheiden in der Regel als Opfer aus. Also wenn jetzt so ein Täter, so ein Mädchen sich als Opfer ausguckt und gerät an so einen Typ Pippi Langstrumpf, die dann so rumbrüllt, ich mach das aber nicht. Das ist was, was der überhaupt nicht gebrauchen kann. Dann nimmt er sofort Abstand. Ne? Aber so die als unsere kleine Prinzessin in der Familie oder Opas kleines Püppchen, das sind eigentlich die Kinder, die wenig Selbstbewusstsein haben und dann eher dem Opferprofil entsprechen, was ein Pädosexueller sucht.
Diesen Vortrag hat aufgezeichnet in der historischen Fabrikanlage Maste-Barendorf Charlotte Kroll. Samstag, 17. August 2019.
Sie hören Radio aus der Nachbarschaft. Fölock Iserlohn.